Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 6. Juli 2026. Im Hintergrund noch einmal die Moskauer Skyline mit dem hochaufragenden Außenministerium am Smolensker Boulevard. Die regelmäßigen Zuschauer haben dieses architektonische Bauwerk aus der Stalinzeit schon das eine oder andere Mal aus größerer Nähe gesehen. Ich bin noch heute hier, dann fliege ich zurück, hatte eine ganze Reihe von Interviews und sehr spannenden Gesprächen. Und ich muss Ihnen sagen, meine Sorgen sind nicht verflogen und meine Befürchtungen. Ich glaube, wir sind sehr nahe an einem gefährlichen Eskalationspunkt. Und ich beobachte verschiedene Indizien, die bei uns viel zu wenig zur Kenntnis genommen werden und auch in der Schweiz zum Nachdenken bzw. zu Handlungen anregen sollten. Zum Beispiel hat der Sprecher des russischen Präsidenten Putin, Dmitri Peskov, in den letzten Tagen zum ersten Mal überhaupt nicht mehr den Begriff militärische Spezialoperation verwendet, sondern ganz offen von Krieg gesprochen. Ich werde heute Peskov interviewen. Ich werde ihn natürlich mit dem konfrontieren und fragen, was das zu bedeuten hat. Aber man muss sehen, dass die Eskalation, die die Ukraine betreibt, aber die Ukraine gewissermaßen nur als Stellvertreter der Helfer, der Unterstützer Europas, diese Eskalation wird eine Gegeneskalation auslösen, Actio Reactio. Und darum bin ich sehr pessimistisch, was da die unmittelbare Dynamik dieses Kriegs angeht. Wenn ich das einfach nüchtern analysiere, der Westen glaubt, die Europäer glauben, die Regierungen in Europa glauben, dass mit jedem Drohnenschlag der Frieden näher rückt, dass die Russen in ernsthafte Probleme kommen und dadurch friedenswilliger werden, zermürbt werden. Aber in Russland ist es ganz anders, denn diese Schläge verstärken die Entschlossenheit, härter zurückzuschlagen, verschärfen den Druck auf den Präsidenten. Und ich habe gestern Sonntag mich unterhalten mit Margarita Simonian, sie ist die Chefredaktorin von RT, früher Russia Today. Das ist ein grosses staatliches Medienunternehmen, das weltweit tätig ist, in Europa verboten. Sie ist eine taffe Frau, eine sehr resolute, entschlossene Chefin. Seit 21 Jahren, obwohl erst 46, schon seit 21 Jahren Chefredaktorin, macht diesen Job also sehr, sehr erfolgreich. Und sie hat mir Dinge erzählt, die einen, ich sag's mal zurückhaltend, nachdenklich stimmen. Diese Tage nämlich sind mehrere mutmaßliche bzw. Möchtegern-Attentäter verurteilt worden, die versucht haben, Margarita Simonian umzubringen, unter anderem mit einer Kalaschnikow zu erschießen. Leute, die von der ukrainischen Regierung beauftragt worden sind, die hat man jetzt verurteilt. Da machen wir ja diese Gespräche mit Wladimir Solovyov und auch Solovyov, den russischen Publizisten, haben die Ukraine versucht umzubringen. Und da gibt's ja noch den Publizisten Alexander Dugin, der war auch auf der Abschussliste, aber da ist irrtümlich dessen 29-jährige Tochter vom ukrainischen Geheimdienst erschossen worden. Und vielleicht haben Sie es verfolgt, letzte Woche war auch in unseren Medien ein Anschlag in Monaco auf einen ukrainischen Geschäftsmann, einen Regimegegner. Und hinter diesem Anschlag soll auch die ukrainische Regierung stecken. Der Mann hat überlebt. Seine Frau oder Freundin hat beide Beine verloren. Ein Kind war auch noch involviert. Und das muss man sich einfach vor Augen halten. Das ist auch eine Dimension dieses Krieges. Und ja, auf der russischen Seite passieren auch schreckliche Dinge. Aber die russische Seite unterstützt die Schweiz nicht, weder moralisch noch mit Wirtschaftssanktionen noch sonst wie. Im Gegenteil. Die Schweizer haben sich einspannen lassen in den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das heißt, sie stehen an der Seite der Ukraine. Und noch extremer ist es mit den EU-Staaten, mit den europäischen Regierungen, die da ein Regime befähigen, diesen Krieg zu eskalieren, ein Regime, das terroristische Gewalttaten durchführen lässt. Und von Nord Stream, von der Sprengung dieser Pipelines haben wir noch gar nicht gesprochen. Da ist jetzt auch ein ukrainischer Tatverdächtiger, der sicher nicht ohne amerikanische Autorisierung gearbeitet hat, aber es ist ein ukrainischer Tatverdächtiger. Was ist denn eigentlich los bei uns, dass wir uns dermaßen in die Irre führen lassen von der Propaganda? Und die Situation ist sehr, sehr gefährlich. Ein Freund von mir hat mir geschickt ein Filmbild über einen Doku-Spielfilm, der sich mit der Kuba-Krise von 1962 beschäftigt. 13 Tage lang, an denen die Welt an der Abbruchkante eines neuen Nuklearkriegs stand. Oder eines Nuklearkriegs stand, erstmals. Das konnte verhindert werden. Und wenn ich die Situation nüchtern analysiere, komme ich zum Schluss, dass wir heute auch in einer ganz gefährlichen Eskalationskurve stehen. Und dass man sich einfach die Frage stellen muss, sind wir bereit, die Konsequenzen zu tragen? Sind wir überhaupt dem gewachsen, worauf wir uns einlassen? Und in der Schweiz, die wir auch in diese Kriegsbemühungen eingespannt sind gegen Russland, müssen wir uns die Frage stellen, wie lange eigentlich noch wollen wir uns das leisten, auf unsere glaubwürdige, immerwährende, bewaffnete und umfassende Neutralität zu verzichten. Also extrem wichtig, dass wir im nächsten September, am 27.09. für diese Neutralitätsinitiative stimmen. Weil diese Neutralität ist eine Lebensversicherung. Das ist das wirksamste Schutzinstrument, das es in der Schweizer Geschichte erprobterweise jemals gegeben hat. Und dass man einfach glaubt, das über Bord werfen zu können, das gibt's nicht. Die Frage der Eskalation habe ich auch mit einem anderen Interviewgast länger besprochen. Ich habe das auf X schon gemeldet. Sie haben vielleicht die Bilder gesehen, auch einen kleinen Teaser. Ich war bei Steven Seagal zu Hause, dem amerikanischen Filmschauspieler, der Actionlegende aus den 90er Jahren, mittlerweile Botschafter in Diensten Russlands, Friedensbotschafter, nach wie vor Filmemacher, vor allem aber Aikido-Grossmeister, ein Karatekämpfer, Martial-Arts-Spezialist, ausgezeichnet mit den höchsten Weihen seiner Zunft. Ein hochinteressantes Leben und ein faszinierender, beeindruckender Mann mit einem unglaublichen Leben. Und wir haben uns über eine Stunde lang in einem Moskauer Studio unterhalten, vor der Freiheitsstatue, vor den Bildern New Yorks. Ich habe ihn natürlich auch, den Amerikaner, auf den 250. Geburtstag angesprochen seines Landes und habe ihn gefragt, wann und wie ihm eigentlich sein Amerika abhanden gekommen sei. Denn heute ist Steven Seagal und er kommt mit einem neuen Film, mit einem Dokumentarfilm an den Start, «The Final Countdown». Ein verzweifelter Friedensappell, könnte man sagen. Und das ist sehr faszinierend gewesen, diese Diskussion mit einer Hollywood-Ikone der 90er Jahre und einem Mann, der, wenn ich so etwas auf die Kommentare abstelle, die ich über ihn lese, auch jetzt bei meinen Recherchen, der auch komplett falsch verstanden wird. Also da bin ich dann gespannt, wie Sie das empfinden. Für mich hochinteressant, mit ihm dieses Interview zu führen. Steven Seagal hat schon sehr lange kein wirklich ausführliches Interview mehr gegeben. Ich glaube, er hat schon sehr lange überhaupt kein Interview mehr gegeben. Das ist also eine Exklusivität. Und auch er macht sich größte Sorgen über eine Eskalation des Krieges. Und er kennt Wladimir Putin persönlich, hat größten Respekt, bezeichnet ihn als eine der größten Führungspersönlichkeiten der Gegenwart. Und er sagt in meiner Sendung trotzig, ja, das ist meine Meinung und ich darf doch diese Meinung äußern. Und selbstverständlich darf er diese Meinung äußern. Wo sind wir denn eigentlich, wenn wir das nicht mehr glauben zulassen zu dürfen. Also, ich kann Ihnen keine Entwarnung geben aus Moskau. Meine Befürchtungen sind hier nicht zerzaust oder widerlegt worden. Natürlich, es gibt auch Szenarien und Argumente, bei denen man zum Schluss kommen kann, dass eine Eskalation, das heißt ein Übergreifen des Krieges auf europäische Unterstützerstaaten der Ukraine nicht wahrscheinlich ist. Aber das Risiko ist so groß wie noch nie seit 1945. Und hier jongliert man, hier tanzt man den Apokalypso auf einem explosionsbereiten Vulkan, meine Damen und Herren. Das ist die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Was sind die Schlagzeilen in der Schweiz? Natürlich nichts von alledem. Unsere Medien lullen sie ein, schreiben über anderes, zum Beispiel über die Kappe von Guy Parmalin, dem Schweizer Bundespräsidenten an der Fußball-WM. Jetzt etwas Siegesrausch da nach dem 2:0 gegen Algerien. Gut, das kann dann relativ schnell gegroundet werden, aber wir sind gespannt, wie die Schweizer Fußballer da weitermachen. Auf jeden Fall diese Kultkappe Switzerland Great since 1291. Mit dieser Kappe hat Bundespräsident Parmalin Furore gemacht. Jetzt sind da offenbar Fake News im Umlauf, dass Präsenz Schweiz, diese Imageagentur, diese Kappe gestaltet habe. Das stimmt nicht. Die Weltwoche deckt auf. Das war der frühere Botschafter in Neuseeland, in Wellington, Dr. David Vogelsanger. Er hat das bei einer 1. Augustfeier 2017/18, das muss noch genauer eruiert werden, da hat er diese Kappen ausgegeben mit großem Erfolg. Und Guy Parmalin konnte sich offensichtlich eine ergattern und hat die jetzt mit einem Augenzwinkern in Amerika spazieren geführt. Natürlich eine Anspielung, kritisch humorvoll, auf Trumps «Make America Great Again». «Switzerland great since 1291». Nebenbei bemerkt, sind wir auch ein bisschen älter als die Vereinigten Staaten von Amerika. SP-Ständerätin Franziska Roth, Mitte-Ständerat Birmin Bischof und FDP-Ständerat Damian Müller kritisieren den Bundespräsidenten, er sei dazu nachgiebig, er knicke ein gegenüber den USA. Ja gut, das sagen jetzt gerade beim Zolldeal, mit diesem Entgegenkommen, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, das sind ja gerade die Richtigen, vor allem Damian Müller, das ist ja der Obereinknicker, wenn es darum geht, den Unterwerfungsvertrag mit der EU zu unterzeichnen, unter Dach und Fach zu bringen, die Schweiz der europäischen Gesetzgebung zu unterwerfen. Und das ist etwas ganz anderes als das, was jetzt Guy Parmalin macht, der ein paar freundliche Gesten da den Amerikanern gegenüberbringt. Aber Parmalin hat nicht die Schweiz den Gesetzgebungsautomatismen der USA unterworfen. Da sehen Sie einmal, was für ein undiszipliniertes Denken bei diesen Ständeräten vorhanden ist. AfD-Parteitag in Erfurt, das ist komplett krank, was jetzt in Deutschland abgeht. 20.000 Linksextreme demonstrieren, die können da einfach demonstrieren. Im deutschen Fernsehen wird das noch verteidigt, in den Talkshows, in den Nachrichtensendungen. Da diese Dunja Halali hat da Alice Weidel gegrillt und da vom Recht auf Demonstration gesprochen. Ich meine, denen musst du einfach das Mikrofon wegnehmen, solchen Journalisten. Die verfehlen ihren Auftrag, die werden ja öffentlich-rechtlich finanziert. Entschuldigung, da sind Journalisten zusammengeschlagen worden von diesen Linksextremen da, von diesen Extremisten. Und da einer dieser Demonstranten, auch eine Transfrau, hat gesagt, wir warnen die anderen Parteien, die Faschisten der AfD an die Macht kommen zu lassen. Aber das ist die Folge, das ist natürlich die Quittung dessen, was da die deutschen Medien und auch das deutsche Establishment seit 10 Jahren an Verketzerung selber geboten haben. Die haben das hochgezüchtet, diese bürgerkriegsähnliche Bestimmung und Stimmung. Und wenn sie jetzt sich da beschweren und sagen, ja, wir finden das auch nicht richtig, das sind Krokodilstränen. Die Etablierten, auch die Medien, natürlich, die haben diese Stimmung gezüchtet, die paktieren, das sind Komplizen dieser Linksextremen. Und die deutsche Polizei muss zuschauen, weil offensichtlich die politischen Autoritäten nicht bereit sind, da entsprechend durchzugreifen. Das ist eine Schande für die Demokratie, was da abgeht. Das ist eine Schande für die Bundesrepublik. Und das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Da entstellen sich die sogenannten Demokratiefreunde zur absoluten Kenntlichkeit. Fabian Eberhard vom Sonntagsblick geht auf gläubige Fußballspieler los. Das ist jetzt sein neuester Trick. Ruben Vargas besucht offenbar der Schweizer Spieler Predigten einer Freikirche. Ein Skandal offensichtlich für den Blick-Reporter oder Blick, ich glaube, er ist sogar stellvertretender Chefredaktor, offenbar ein Skandal, wenn man an den lieben Gott glaubt. Hätte er es lieber, wenn wir Fußballvorbilder hätten für die Jugend, die für den heiligen Marx eintreten oder für Drogen, schwarze Magie, Hitler und ich weiß nicht was. Und was würde Fabian Eberhard schreiben, wenn islamistische Fußballer da einen Gebetsteppich ausrotten? Würde er dann auch so hart ins Gericht gehen mit ihnen? Ist auch eine interessante Facette. Die NZZ am Sonntag hat einen spannenden Artikel, das ist mir noch aufgefallen. Teure Therapien für Asylsuchende. Schwerkranke Asylsucher aus Georgien kosten den Bund Millionen. Jedes Jahr reisen schwerkranke Menschen in die Schweiz ein, um hier ein Asylgesuch zu stellen. Nicht, weil sie Asyl brauchen, sondern weil sie sich medizinisch behandeln lassen wollen. Und offensichtlich sind da auch 34 Leute aus Georgien gekommen, zwischen 22 und 25. Und insgesamt 3 Millionen Franken hat man ihnen bezahlt. Ein Patient alleine offenbar 1,4 Millionen Franken. Das ist unglaublich. Und alle diese 34 Asylsucher, die stammen aus Georgien. Und das dürfte natürlich damit zu tun haben, dass Georgier während 90 Tagen ohne Visum im Schengen-Raum, also auch in der Schweiz, sich aufhalten können. Das ist die Sicherheit des Schengen-Raums, die ihnen verkauft wird. Auch in der NZZ am Sonntag habe ich einen sehr interessanten Leitartikel gelesen, des stellvertretenden Chefredaktors Daniel Foppa, wie Stadt und Land auseinanderdriften. Foppa beklagt zu Recht das Abhandenkommen des gesunden Menschenverstandes in den Städten. Da über das Berner Mazzilibad haben wir gesprochen. Eine Transfrau mit männlichem Körper im FKK-Bereich für Frauen hat für Aufruhr gesorgt. Anstatt Verständnis für die teilweise irritierten Frauen aufzubringen, entschuldigt sich die Stadt in aller Form bei der Transfrau für die Wegweisung, verbreitet einen Leitfaden und schickt das Bodypersonal zwecks gezielter Schulung zu einem Präsenz- und Präventionsteam. In der Stadt Zürich erhält derweil das Verbot von kommerzieller Werbung auf öffentlichem Grund immer mehr Unterstützung. Auch darüber haben wir gesprochen. Sogar eine Fachhochschule beteiligt sich damit. Studien, angewandte Wissenschaften in Wiedikon. Sie wollen ergründen, wie sich der öffentliche Raum ohne Konsumdruck anfühlt. Schlimmer als der Werbung ergeht es in Zürich nur noch dem Automobil. So gelangte ein alternative Listenvertreter diese Woche im Stadtparlament zu der Erkenntnis, Zitat, Straßenräume sind nicht primär für das Bewegen und das Lagern von privaten Autos da. Und stieß mit der Idee, die Stadt weitgehend autofrei zu machen, auf breite Zustimmung. Die Velostadträtin Simone Brander schwärmte von einer Rückkehr zu früheren Verhältnissen und darf nun das Ansinnen weiter konkretisieren. Die rot-grünen Städte entwickeln zunehmend einen pädagogischen Eifer, wie der ideale Mensch zu sein hat, zum Beispiel geschlechts-, werbe- und autobefreit. Mit Fortschritt hat das natürlich überhaupt nichts zu tun, sondern mit einer pervertierten Form der Fortschrittsmythologie, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Das wird eine Parallelwelt und entsprechend natürlich werden dann die ländlichen Gegenden zu einem Gegenpol. Und das, bemerkt Foppa zu Recht, ist nicht gut für die Schweiz. Denn bei allen Spannungen, die wir hatten zwischen Stadt und Land, immer gab es doch auch eine gewisse Verbindung, einen Konsens oder eine zumindest auch nicht allzu sehr auseinanderdriftende Gemeinsamkeit. Was ja auch ein Grund dafür ist, dass es die Schweiz nicht verjagt hat im Zuge ihrer Geschichte. Also sehr interessant, was da der Kollege der NZZ am Sonntag geschrieben hat. Ich verabschiede mich fürs Erste mit den Schweizer Nachrichten, melde mich gleich zurück mit den internationalen Nachrichten. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz heute Montag. Und ja, bleiben Sie dran bei uns. Viele interessante Interviews mit Margarita Simonian, der Chefredaktorin von RT, mit Steven Seagal, der Actionlegende aus Hollywood, heute in Russland lebend, und mit Dmitri Peskov, dem Sprecher von Putin, aus einer bedeutenden Diplomatenfamilie, auch selber bestens ausgebildet, der neuerdings nicht mehr von militärischer Spezialoperation redet, sondern von Krieg. Und ich glaube, das sollten wir sehr ernst nehmen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch über die Schweiz hinaus. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und einen schwungvollen Start in diese Woche.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.